Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Zu meiner Linken sitzt der gute Yves vom Moviepilot.
Hallo.
Und mir gegenüber, zu meiner ja quasi Rechten, sitzt der gute Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Und ich muss mal sagen, Pascal hat einen sehr schönen Bartwuchs.
Ja, nicht nur hat er einen tollen Bartwuchs, ich erwähne es, ich habe es noch nie im Podcast erwähnt, aber vor dem Podcast und nach dem Podcast, ich finde, er hat die beste Podcast-Stimme ever.
ever. Vielen Dank.
Ja, er wird gerade rot, das sieht man nicht.
Ich wollte gerade sagen, Patrick wird jetzt rot.
ja, aber du switchst immer direkt in den Domian-Modus. Hallo, wie geht's euch? Na, alles
ja,
gut?
Ja, ich finde, wir sollten so ein Arthouse-Seelsorgetelefon hier bei Filmstarts einrichten. Und wenn Leute dann zu irgendeinem Film Sorgen und Probleme haben, dann rufen sie an so, ah, ja, du bist jetzt zugeschaltet bei Pascal. Nenne mir deine Sorgen und Probleme mit diesem Film.
Wie zum Beispiel den Arthouse-Film, über den wir heute sprechen.
Genau, heute reden wir über einen sehr, sehr wunderbaren Arthouse-Film. Ein kleines Filmjuwel, das meisten vielleicht von euch gar nicht kennen, weil das ist halt so ein nischiges Thema von einem recht unbekannten kleinen Regisseur, der sich aber natürlich immer wieder dadurch auszeichnet, dass seine Filme
sehr subtil sind, starke
Charakterzeichnungen haben und er sich bemüht, wirklich sich zurückzuhalten und einfach auch wenn er dann mal so Actionsequenzen inszeniert, was in seinen Filmen nicht so häufig vorkommt, weil sie halt wirklich starke Charakterdramen sind, dann sind es halt auch trotzdem irgendwo sehr, sehr schöne und ruhige Actionsequenzen. Die Rede ist von einem gewissen Mann namens
Michel Bay,
genau. Er ist halt ein französischer Regisseur, der nach Amerika gegangen ist und dann gesagt hat, Michel kann hier keiner aussprechen, also sage ich Michael Bay.
Ja.
Wir wollen heute eigentlich über seinen kleinen, feinen Film Armageddon sprechen.
Wupp.
Und wir sind da ein bisschen, ist schon, glaube ich, eine Weile her, dass wir irgendwie gesagt hatten, wir wollen mal über Armageddon sprechen und da hatten wir uns eigentlich noch nicht so krass was bei gedacht, sondern einfach nur gesagt so, boah geil, lass mal wieder über Armageddon sprechen und irgendwie über so einen Film.
Wegen Con Air auch, ne?
Stimmt, genau. Mhm. Wir waren irgendwie bei Con Air und dann sind wir halt zu Armageddon gekommen. Und ja, in der Zeit von der Idee, die wir hatten, über diesen Film zu sprechen, bis zu dieser jetzigen Aufnahme, ist ja dann doch einiges passiert. Yves, willst du vielleicht kurz was dazu sagen?
Ja, Bruce Willis befindet sich zu dieser Zeit tatsächlich im Ruhestand, weil er mit Aphasie, ist das richtig, Aphasie diagnostiziert wurde. Das ist eine Nervenkrankheit. Wir wissen nicht wirklich, was sie vorher gerufen hat, aber seitdem leidet er anscheinend stark unter Kommunikationsstörungen. Das bedeutet, er hat selber Schwierigkeiten zu kommunizieren und auch andere Menschen wirklich zu verstehen und deswegen musste er sich aus dem Schauspiel zurückziehen. Mhm. Was natürlich ein harter Schlag ist für seine Familie, für ihn und auch für viele seiner Fans. Ich bin einer von ihnen und haben dann auch Bruce Willis sich einen eigenen Podcast gewidmet bei Nerd und Kultur und über unsere Lieblings-Bruce Willis-Performances gesprochen und Filme. Und deswegen, als es hieß, wir sprechen über Armageddon bei Leinwandliebe, dachte ich mir, oh ja, diese Einladung nehme ich sehr gerne an.
Dazu kann ich kurz was sagen. Ich habe nämlich kürzlich eine Bruce Willis-Dokumentation gesehen und diese Aphasie, die wird ja entweder durch einen Schlaganfall ausgelöst oder wenn man irgendwie eine Schädelverletzung sich zuzieht. Und da wurde gesagt, dass Bruce Willis beim Dreh zu Tränen der Sonne wohl ein Projektil gegen den Kopf bekommen hat, dann die Firma verklagt hat und auch gewonnen hat.
Okay, aber Tränen der Sonne ist ja jetzt auch schon
2001, ziemlich ist sehr, sehr lange her. Ne?
Also krass, dass das dann trotzdem irgendwie noch so nachwirkt.
Auch ein weiterer unterschätzter Bruce Willis-Film.
Ja. Oh. Gruselig.
Ich mag ihn wirklich.
Ja, dann sind wir doch eigentlich schon bei einem der Hauptthemen, bevor wir dann auch natürlich über Armageddon sprechen. Aber reden wir doch mal ein bisschen über Bruce Willis. Yves hat schon gesagt, er ist Fan. Ich kann mich auch als Fan outen. Pascal wahrscheinlich auch,
ja,
oder? Wie steht ihr denn allgemein jetzt so zu Bruce Willis, der frühere Bruce Willis, der große Bruce Willis und der Bruce Willis, der am Ende irgendwie nur noch in jeder zweiten Direct-to-DVD-Veröffentlichung aufgetreten ist und es irgendwie gefühlt einfach nur noch so hingerotzt hat, um irgendwie so ein bisschen Geld abzubekommen.
Ich bin gigantischer Bruce Willis-Fan und Bruce Willis ist auch überraschend wandelbar, woran man gar nicht denkt, wenn man einfach nur an die Actionfilme denkt, die ganze Zeit gemacht hat. Aber es war ja damals ein krasses Gamble, als er überhaupt vorgesprochen hat für Die Hard und gecastet wurde für Die Hard, also Stirb langsam, weil er bis dato bekannt war als Sänger und Comedian in Moonlighting, so hieß die Serie, die hat er früher gemacht.
Der Detektiv und das Model, glaube ich, ist
der Schnüffler.
Der
Schnüffler und das Model oder so. Oder das Model und der Schnüffler, irgendwie eins von beiden, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall war ja sein John McClane dann bahnbrechend, weil es war ein verletzlicher Actionheld, den konntest du nicht wirklich vergleichen mit John Rambo, vielleicht mit dem aus Teil 1, aber nicht mit allem, was danach kam.
Ja. Und er ist ja auch nicht so eine Muskelmaschine, also ist ja nicht so ein Muskelberg.
Ne? Er sah halt aus wie
einer von uns,
er sah halt aus wie ein Sitcom-Dad.
Ja.
Der in die Situation geworfen wurde, hat sich auch verhalten wie ein Sitcom. Der hat auch richtig hart auf die Fresse bekommen in jedem. Deswegen heißen die Filme auch Die Hard, weil es ist wirklich schwer, den tot zu machen, aber man ist jedes Mal sehr nah dran. Außer
man versucht es sehr hart.
Ja, außer in Die Hard 5, der kein Die Hard-Film mehr ist.
Ja, okay.
Aber ansonsten hat er diesen tollen Mix aus sehr verletzlich, sehr echt, sehr authentisch, aber er hatte auch immer einen gewissen Wortwitz dabei. Dann wurde er auch bekannt durch seine frechen One-Liner und seine generell frechen Sprüche. Aber ich finde generell, Bruce Willis wird auch nur darauf reduziert. Er hat auch ziemlich geile dramatische Performances. Er hat auch reine Comedies gemacht. Also meine Lieblingsperformance von ihm bleibt tatsächlich Unbreakable. Mhm. Weil sie so mega subtil ist und der da fast nur mit seinen Augen spielt und auch mit sehr wenig Dialog. Es gibt eine Szene, wo er einfach nur am Tisch sitzt gegenüber von seinem Sohn und so Tränen in den Augen hat und die macht mich jedes Mal fertig. Mhm. Und deswegen Bruce Willis, einer der großen Hollywood-Stars.
Kann ich, glaube ich, insgesamt zustimmen. Ich war auch immer sehr angetan von dieser Mischung aus Verletzlichkeit und dann eben doch super Badass, wenn man zum Beispiel mal Last Boy Scout anguckt. Das ist unfassbar.
Oder Last Man Standing.
Oder Last Man Standing, auch sehr schön von Walter Hill. Kann ich auch sehr empfehlen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Bruce Willis, wie bei Eve zum Beispiel, zu meinen absoluten Lieblingsschauspielern gehört. Aber ich habe ihn immer sehr gerne gesehen. Mhm. Und ich finde auch, dass er extrem unterschätzt ist. Jetzt sehr naheliegend, aber meine Lieblingsperformance ist halt The Sixth Sense. Das ist auch unfassbar, dieses subtile Spiel, was er dann wahrscheinlich in Unbreakable nochmal perfektioniert hat einfach, aber in The Sixth Sense haut er mich auch immer wieder um. The
Sixth Sense war ja auch so, ne, so als das damals kam und Bruce Willis so in einer ernsten Rolle irgendwie so, das war irgendwie auch so ein bisschen ungewohnt, weil ich kannte ihn bis dato dann halt irgendwie so aus auch mehr, tatsächlich noch mehr irgendwie so ein bisschen aus diesem Comedian-Bereich, so, also hier diese Sachen, sowas wie Hudson Hawk oder
geiler
so.
Film.
Oder was ich ja damals einfach durch meine große Affinität zu Friends geguckt habe, hier dieses The Whole Nine Yards, den er da mit Matthew Perry gemacht hat.
Ist es nicht aus einer Wette entstanden? War da nicht irgendwie sowas?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich meine, dass da irgendwie eine Wette zwischen Matthew Perry und Bruce Willis war und entweder war das so, dass wenn Matthew Perry dort auftritt, dann muss er bei Friends auftauchen. Irgendwas war da.
Okay, kann
das
sein.
Das ist keine halben Sachen, ne?
Ja, genau.
Keine halben Sachen, den fand ich ganz witzig. Sowieso Bruce Willis bei Friends, der war ja irgendwie so 5, 6 Episoden oder so, hat er ja einen Gast.
Einer war auch mit jemandem zusammen, oder?
Rachel.
Er war mit Rachel zusammen. Ja, das ist auch so einer der coolsten Gastauftritte, den die Serie so hatte. Aber ja, auch so danach, ich meine, er hat ja auch bei Wes Anderson hier Moonrise Kingdom hat er ja auch mitgespielt.
Richtig.
Welchen ich immer sehr, sehr toll fand, ist hier Lucky Number 11.
Ja.
So ein Film, der auch so ein bisschen unterm Radar geht.
Spoiler-Alarm, der war auch auf meiner Liste, Nerd und Kultur.
Und was für mich tatsächlich so einer der Bruce Willis-Filme, also abgesehen von das fünfte Element, weil das fünfte Element war für mich, glaube ich, damals so dieser boah, der ist schon ziemlich geil. Da hatte, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich Stipp langsam noch nicht mal gesehen.
Oh, wow.
So, also Stipp langsam, da bin ich erst relativ spät eigentlich zugekommen. Und so mein erster richtig großer Bruce Willis-Film ist halt damals wirklich das fünfte Element gewesen. Da hatte ich irgendwie auf VHS und hab den dann bei meiner Oma mal rauf und runter geguckt, weil ich liebe den Film auch bis heute. Den absolut großartig. Aber so, wo er mich dann richtig so krass war dann 12 Monkeys.
Oh, wow, ja.
So,
ja.
Weil super. Das war einfach so ein Film, so da ist er halt auch nicht so wirklich dieser Action-Star. Ich fand einfach diese ganze Story halt auch super geil, dieses mit Zeitreisen und keine Ahnung und wie verhindern wir jetzt irgendwie, dass das große Virus hier lostritt und Brad Pitt auch in diesem Film absolut fantastisch. Deswegen, ich glaube so, mein Lieblingsfilm wäre dann 12 Monkeys.
Das ist eine gute Wahl.
Kann man machen. Man kann auch Pulp Fiction sagen.
Ja. Stimmt, ja. Tatsächlich ist mein erster Bruce Willis-Film Stirb langsam 2 gewesen.
Okay, krass.
Deswegen habe ich auch ein Herz für diesen Film. Mhm. Ich weiß, es ist eigentlich so ein Sequel, das an Sequel-Itis 101 leidet.
Absolut, ja.
Aber ich habe ein Herz für den Film, weil es der erste Stirb langsam Film war, den ich je gesehen habe.
Und es ist immer noch ein guter Actionfilm.
Es ist immer noch ein guter Actionfilm. Ich mag den ganz, ich finde den ein bisschen unterschätzt. Der geht voll unter, weil sie sagen, ja, der ist nicht so gut wie der erste, stimmt. Und ist auch nicht so gut wie der dritte, stimmt.
Stimmt auch, ja.
Aber er ist immer noch gut. Ich mag den ganz gerne.
Ja. Und besser als der vierte.
Ja, aber der vierte, ja, der vierte mag ich.
Der vierte ist auch ein guter Michael Bay-Film.
Ja, aber der vierte mag ich.
Ich wollte gerade sagen, also den vierten finde ich auch noch okay. Der fünfte ist halt kein Stirb langsam Film.
Nein, das ist also schon so.
Wenn, ich glaube, wenn man beim fünften einfach gesagt hätte, okay, es ist einfach nur ein random Actionfilm mit Bruce Willis,
Dann hätten
die Fans den, glaube ich, auch wohlwollender angenommen, als wenn man halt sagt, ja, stirb langsam. Und dann hast du irgendwie diesen komisch krummeligen Bruce Willis, der die ganze Zeit, wenn du sagst, ja, ich bin im Urlaub, ah, ich will nach Hause, irgendwie so. Also das war nicht mehr der John McClane, den man dann irgendwie eigentlich kannte.
Auch eine sehr random Rolle von Bruce Willis. Kennt ihr Der Tod steht ihr gut?
Ja, von Robert Zemeckis.
Ja. Das ist eine ganz untypische Bruce Willis-Rolle.
Das ist auch eine gute Comedy.
Ja, dieser Angsthase, der sich durch den Film schreit und nicht darauf klarkommt, wie die beiden Damen, die um ihn buhlen, ja als Untote oder als Unsterbliche sich durch den Film kloppen. Geiler Film.
Ja. Ich habe auch noch zwei, vielleicht Geheimtipps, ich weiß nicht. Einmal ist auch eine Komödie, eine Krimikomödie, und zwar Banditen. Kennt den noch jemand? Mit Billy Bob Thornton und Bruce Willis?
Ja, war das nicht diese geile Werbung auf Kabel 1, er will es, sie will es, Bruce Willis? war es das nicht? Ich meine, es war es.
Ich weiß nur, dass ich damals, als ich 10, 11 war, lief der immer hoch und runter auf Premiere noch.
Oh, wow.
Da habe ich den immer wieder geguckt und ich fand den, wahrscheinlich ist der gar nicht so gut, ich müsste den mal wieder sehen.
Ich hab den der sagt mir nur vom Namen her. Ist das nicht auch nur mit Kate Blanchett oder so?
Ja, genau, ja, die drei. Ja, genau.
Ich habe den irgendwann mal gesehen, aber es ist zu lange her.
Ja, das war er, weil das Liebe des Bruce Willis. Ich bin ziemlich sicher.
Da hat sich bei Kabel 1 wahrscheinlich auch jemand doll auf die Schulter geklopft.
Ja. Genial.
Ich fand auch Hostage damals gar nicht so schlecht.
Den wollte ich jetzt nennen.
Ja, wirklich?
Ja, den wollte ich jetzt nennen. Ich finde, das ist einer der düstersten Bruce Willis-Filme.
So düster.
Die richtig reinhauen. Der wird ja irgendwann zu so einem Home-Invasion-Ding. Ja. Und Ben Foster als Bösewicht ist der Teufel höchstpersönlich.
Und 13 Blocks fand ich ganz okay.
Auch gut. Auch Walter Hill.
Ist das nicht 16 Blocks?
16 Blocks. Wieso gucke ich auf 13 Blocks?
Ja.
16 Blocks, ja. Fand ich. City.
Sin City. Ja, stimmt. Sin City Sin war City. Auch echt cool, ja.
Ganze Bruce Willis oder Ende.
Ja, hat er, wie gesagt, da, also von dem ganzen neueren Zeug von ihm habe ich wirklich nichts mehr gesehen. Also nachdem dann halt auch wirklich ja kaum noch irgendwie was davon im Kino lief, sondern wirklich nur so direct to DVD, wo ich glaube, ich hatte irgendwie mal eingesehen, wo Bruce Willis fett auf dem Cover war und dann taucht er im ganzen Film irgendwie für 5 Minuten auf und mir gedacht habe, ja, okay, gut. Das ist dann also offensichtlich so kleine Filme mit noch kleinerem Budget, aber wo sie halt sagen können, ja, Bruce Willis ist mit dabei.
Etikettenschwindel.
Ja, genau.
Den letzten von seinen neuen Filmen, die ich gesehen habe, und zwar im Flugzeug, da fand ich den nicht so kacke, wie alle gesagt haben, war Death Wish. Aber der war nicht wirklich gut, aber der war auch, ich fand den aber auch nicht so katastrophal.
Ist das aber Remake hier zu dem Bronson.
Genau, Skinner Rothdale.
Ja, okay. Ja.
Genau. Ich glaube, im Verhältnis zu den ganzen Ostblock-Dingern, die er jetzt gedreht hat, ist der wahrscheinlich echt noch.
Also, wie gesagt, das ist jetzt kein Film, wo ich sage, boah, was du sehen musst, Death Wish auf keinen Fall. Aber das ist ein Film,
kann man weggucken,
der so ein Standard-Rache-Film ist. Und für das, was er ist, ist ja okay.
Also ich muss ganz ehrlich, ich habe Eli Roth so ein bisschen abgeschworen. Ich finde, der Mann hat mich irgendwie letzte Zeit nur noch enttäuscht. Also, ich weiß nicht. Also
ich mag ihn genau. Einmal in den Glorious Bastards als
Bear Jew. Als Schauspieler finde ich ihn irgendwie cool. So, weiß nicht, wie hieß der mit dem vergifteten Wasser und so? Was war das?
Cabin Fever?
Den fand ich scheiße.
Grandios.
Die Hostel-Filme fand ich auch alle nicht gut.
Ich fand die auch nicht gut. Fand ich einfach nur eklig.
Green Inferno.
Oh, der Green Inferno fand ich einfach nur scheiße. Grandios. Also da hatte ich kurz vorher, hatte ich ja das quasi original gesehen, hier Hannibal Holocaust. Ja. Der ist tatsächlich wahnsinnig interessant, den einfach zu sehen. So. Also das ist so, gerade wenn man dann ja auch weiß, dass ja damals der Regisseur ja wirklich verklagt wurde und vor Gericht, weil es vertraglich seinen Darstellern, die halt so, das ist so einer der ersten Found-Footage-Filme ja auch, ne, wo so ein Team im Amazonas so einen Kannibalenstamm trifft und die werden alle irgendwie gefressen und zerstückelt und sowas. Und er hatte irgendwie vertraglich festgelegt, dass die ein Jahr nach der Veröffentlichung nirgendwo auftauchen. So, weswegen halt alle gedacht haben, das, was sie da gerade gucken, ist echt. Und dann musste er halt wirklich vor Gericht zeigen, ja, also so haben wir das gedreht, dass die Person aufgespießt wurde. Ja,
und musste beweisen, dass die noch leben.
Genau, und dann musste der halt wirklich...
Aber sind ja nicht einfach alle ins Gericht gekommen und meinten, hey, hier sind wir?
Naja, klar, aber trotzdem so, ne? Also, das ist, also da finde ich, bei solchen Filmen mag ich dann auch mehr so diese Backstory so, aber so den Green Inferno war halt leider irgendwie, ach, absolut nicht meins. Deswegen so, wenn ich immer so den Namen Eli Roth lese, so dann zieht sich in mir so ein bisschen was zusammen.
Was ich so schade finde, weil ich finde den Typen sausympathisch. Ja, und er hat auch. Ja auch so eine Show gehabt letztens, ich weiß nicht auf welchem Streaming-Service, eine Horror-Interview-Show, wo er wirklich mit Tarantino, mit allen Größen aus dem Business gequatscht hat. Und es gibt sogar auch so einen YouTube-Kanal, der heißt Trailers from Hell, wo Leute über einen Trailer rüberreden und nicht nur über den Film, der gerade gezeigt wird oder angeteased wird, sondern auch über den Trailer. Und Eli Roth hat über, ich glaube, Birds, also die Vögel von Alfred Hitchcock gesprochen und sagt, dass Alfred Hitchcock sein Vorbild schlechthin ist. Und ich so, ich sehe es nicht wirklich, wahrscheinlich, aber ich finde den Typen sausympathisch. Also ich finde das Beste, was er je gemacht hat, also abgesehen von seiner Rolle als Danny Donowitz in Inglourious Basterds, war es tatsächlich der Fake-Trailer im Grindhouse-Feature zu Thanksgiving. Also Thanksgiving war super. Und das sollte ja mal ein richtiger Film werden, aber wenn es den als ganzen Film gegeben hätte, wäre das einfach nur Halloween gewesen. Ja,
wenn es Slasher gewesen
wäre. Ja, ja, aber ich finde es witzig, wo sie da diesen Typen im Truthahn-Maskottchen köpfen.
Gut. Ich mag Eli Roth.
Um Gottes Willen ist ja auch, wir wollen ja hier niemanden irgendwie seine Meinung abschmatzen oder
ich
so.
Ich verstehe sogar den Appeal. Also ich verstehe sogar den Appeal von Hostel und Hostel 2. Ich habe ja beide gesehen. Meins war es trotzdem nicht. Weil, ich sage ganz ehrlich, ich fand es nicht gruselig. Ich fand es wirklich nicht gruselig, aber ich fand es einfach nur fucking eklig. Also das ist so das Ding. Ich bin nicht der krasste Fan von reinem Ekelhorror. Ich mag die Saw-Reihe zum Beispiel. Ich mag die wirklich, weil da gibt's zumindest immer so ein bisschen Twists und Turns und manchmal gibt's da kreative Fallen. Aber bei Hostel ist einfach, okay, ich nehme jetzt eine Bohrmaschine und die geht jetzt einfach in deinen Körper und wir halten voll drauf.
Geht natürlich noch ein bisschen weiter. Ja, nochmal einen gesellschaftlichen Kontext, den er da
absurd
umführt. Aber ich kann das schon verstehen, wenn einem
manchmal das... Manchmal benutzt man auch einen Schraubenzieher.
Oh, das ist so eklig.
Oder eine Kneifzange.
Oder eine Kneifzange.
Oder was war das für so ein Bunsenbrenner da am Auge? Oh.
Ja.
Na ja, gut, Yves und Augen, ne? Das ist immer ein anderes Thema.
Das ist so eine echte Schwachstelle bei mir, ne?
Okay.
Ich kann nichts mit Augen sehen, so. Da bin ich wirklich.
Ich möchte mal den Moment, weil ich bin ja Kontaktlinsenträger.
Ich gucke mal weg.
Ich kann mir halt boah, einfach so in die Augen pieken, so ich merke halt nichts mehr, weil meine Augen wirklich schon, ich mache nichts, ich weiß nicht, sind halt schon so abgestumpft, weil man einfach täglich so die Kontaktlinsen reinnimmt und dann ist halt, das ist halt vorbei. So.
Das ist mir nicht. Da kannst du dir vorstellen, wie ich mich bei Hostel 1 gefühlt habe, bei dieser einen Szene.
Ja. Jetzt muss ich mal kurz einen kleinen Schwenker machen. Wie hast du dich denn bei Doctor Strange 2 gefühlt? Ohne jetzt zu viel zu
sagen. Überhaupt nicht schlimm. Ja, gut, überhaupt nicht schlimm.
Da ein überdimensional großes Monster.
Ja, aber das sah aus wie der Typ aus Monster AG.
Wie heißt er?
Mike.
Ja, genau. Mike. Hier Billy Crystal. Ja, das sah so cartoonig aus, das ist okay.
Ja.
Ich habe ja auch früher bei Itchy und Scratchy gibt es ja auch 10.000 Sachen mit Augen, die dann so wie Gummi rauskommen, ja, und das ist mir wurscht.
Das sind halt auch Cartoon. Ja. Gut, begeben wir uns jetzt in das Jahr 1998.
So lange ist das schon her.
In dem es einen wunderbaren Film gab, in dem ein Asteroid die Erde bedroht, Deep Impact.
Clever.
Und ja, ist tatsächlich witzig, weil 1998 gab es halt wirklich zwei Filme.
Ist die, Deep Impact der mit Pierce Brosnan?
Nee, das ist dann nee, Speak.
Stimmt, ja, genau. Nee, Deep mit Impact, Morgan Freeman. Deep Impact ist mit Morgan Freeman, Elijah Wood.
Ja.
Und die sind ja auch relativ kurz hintereinander in die Kinos gekommen. Und Deep Impact hatte ja zumindest den Anspruch, realistischer zu sein. Also so, das wird ja alles ein bisschen normaler gemacht. Und ich weiß, ich habe den damals mit meinem älteren Bruder geguckt und wir waren beide ziemlich gelangweilt von diesem Film. Mhm. Weil da irgendwie, und ich glaube, wir sind danach, haben wir uns einfach noch in den zweiten Film geschlichen und damit ist dann unsere damalige Tradition des Double Features entstanden. Mhm. Und ich glaube, wir haben danach sogar auch einen Bruce Willis Film geguckt. Hieß er, mit diesem autistischen Kind, was da...
Oh, Mercury Puzzle.
Kommt das hin, dass der auch in dem, ja, auch ja, in dem Jahr irgendwie war? Mhm. Also,
den fand ich damals auch cool.
Den fand ich damals auch nicht schlecht. So habe ich ihn seitdem auch nie wieder gesehen.
Das Kind nervt halt extrem, aber...
Naja, gut. Und dann, wie gesagt, Deep Impact war halt nicht so meins. Und dann hieß es, oh, jetzt kommt da aber noch was Großes. Armageddon. Und dann hier schon Trailer und Zerstörung pur. Und wie man das halt von einem Michael Bay gewohnt ist.
Und wobei man es ja damals noch gar nicht so gewohnt war, ne?
Na, wir hatten damals schon Bad Boys.
Ja, aber Bad Boys 1 auch nur, ne?
Bad Boys 1, das Finale ist der Wahnsinn.
Also das Ding ist ja halt auch Armageddon. Ich, so, wenn man so die ersten Bilder gesehen hat, ich dachte mir so, oh, das ist jetzt Roland Emmerich oder so. Es ist aber Michael Bay. Und bevor wir zu diesem Film sprechen, ich weiß, ich habe gerade gesagt, dieser Film ist von 1998. Spoiler. Also, ne, also wir werden jetzt ganz frei über diesen Film sprechen. Ich glaube, hier kann jetzt auch nicht so hart viel spoilern. So, aber, und wie gesagt, es ist ein Film von 1998.
Ja, da wird jetzt alles kaputt gespoilert.
Da sollte das okay sein. Und ja, die kurze Synopsis ist folgende. Wir haben einen Asteroid von der Größe von Texas, der sich langsam auf die Erde zubewegt und irgendwie in 18 Tagen ist quasi alles futsch, was nur futsch sein kann.
Planetenkiller.
Genau, der große gefährliche Planetenkiller und man überlegt jetzt bei der NASA und mit dem Präsidenten und da können wir nicht Atomraketen hinschicken und dann wird erzählt, ja, aber dann zerfächert sich das alles und dann gehen wir trotzdem drauf und dann sagt man sich, wir brauchen ein gutes Bohrteam, die halt ein Loch in den Asteroiden bohren können, damit wir so in 800 Meter Tiefe da dann eine Bombe zünden können, die den Asteroiden quasi spaltet, damit beide Hälften so ganz knapp irgendwie an der Erde vorbei. Und weil es natürlich leichter ist, ein Ölbohrteam zu Astronauten auszubilden, als Astronauten zu einem Bohrteam auszubilden,
das ist ein Fakt.
Sucht man sich das beste Bohrteam, was wo gibt.
Aber da hatte der Film mich schon, als dieser Satz gefallen ist.
Ja, klar. Ja, absolut. Und ich meine, wer ist Leiter dieses besten Bohrteams? Natürlich Bruce Willis als Harry Stamper, der da mit seine Tochter Grace, gespielt von Liv Tyler, ist halt irgendwie auch immer mit dabei, weil Mama hat irgendwie beide schon vor Ewigkeiten verlassen. Und hat da halt sein super krasses Team mit Owen Wilson und Steve Buscemi und Michael Duncan Clark und wer da nicht noch alles mit dabei ist. Und die werden jetzt dann halt von der NASA rangeholt, haben natürlich erstmal noch ein paar Anforderungen, was sie so wollen. So, wir wollen keine Steuern mehr bezahlen müssen und wir wollen dies und das. Und dann werden die halt zu Astronauten ausgebildet und ins All geschickt. Und das ist quasi so der Film, mit dem wir jetzt hier sprechen.
Ja.
Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Das ist ein toller Film, ne? Und das Lustige ist, ich habe ihn, glaube ich, ich weiß gar nicht, also ich habe ihn damals, wie gesagt, mit meinem Bruder im Kino gesehen und dann vielleicht höchstens nochmal einmal oder nochmal vielleicht noch ein zweites Mal irgendwie so dann zu Hause. Jetzt für diesen Podcast habe ich das erste Mal seit Jahren wieder geguckt und ich finde es immer so ein bisschen faszinierend, wenn ich so Filme gucke, die ich halt als so wahnsinnig bombastisch, unterhaltsam und gut im Kopf hatte, wenn ich die dann jetzt nochmal gucke und während des Guckens halt ich so die ganze Zeit auf meine Uhr schaue, weil dieser Film geht 2,5 Stunden und 1,5 Stunden davon spielen nur auf diesem fucking Asteroid.
Ja, das ist auch tatsächlich das Schwächste am Film. Das Spannende ist, dass der Film richtig viel Spaß macht zu Beginn.
Ja, genau.
Du lernst die Charaktere kennen, du lernst dieses wirklich over-the-top-Szenario kennen, plus over-the-top-Charaktere, so alle Bay-isms, die du so kennst, aber die funktionieren da richtig, richtig super. Aber wenn dann die Mission tatsächlich losgeht, der Aufbau ist so viel besser als dann der Payoff. Wenn sie dann im All sind, ist es schon ein bisschen ermüdend, muss ich sagen. Natürlich gibt es dann zum Schluss noch mal den kleinen emotionalen Punch. Ja,
greif jetzt nicht vorweg, greif jetzt nicht nur vorweg. Also, wie gesagt, damit haben wir ja zumindest schon mal etabliert, diesen Film kann man gut in zwei Hälften teilen. Mhm. So, und dann reden wir jetzt mal über die erste Hälfte und danach reden wir über die zweite Hälfte. Weil die erste Hälfte, finde ich, ist ja auch erstaunlich actionarm fast. Also es gibt zwar so ein paar, wie schon erwähnt, so Roland Emmerich-Momente, wenn dann so ein paar Teile des Asteroiden, die schon mal als Vorhut irgendwie auf die Erde kommen,
schon mal ankündigen.
Genau, so mal so ein bisschen da irgendwo runterfallen und Zeug kaputt machen. Und
die explodieren Michael Bay-mäßig mit diesem weißen Feuerwerk.
Ja, ja, das finde ich immer wieder toll. Also was Michael Bay und Feuerwerk ist wirklich absolut fantastisch, ja. Ich frage mich immer noch, wir hatten ja letztens hier im Podcast schon über Ambulance gesprochen. Ja. Und ich habe letztens so ein Behind-the-Scenes-Video zu Ambulance gesehen, weil in Ambulance gibt es ja wahnsinnig viele Shots so von Drohnen. Mhm. So, und da war dieses Drohnenteam, die das halt gesteuert haben, irgendwie auch so die Besten im Business irgendwie so in Hollywood. Die halt dann auch so erzählt haben, wie Michael Bay sagte so, ja, und am besten immer so durch und da durch. Und ich habe, während ich jetzt Armageddon noch mal geguckt habe, mir gedacht, wie cool wäre Armageddon bitte noch zusätzlich gewesen, wenn, keine Ahnung, wie noch so Drohnen-Shots, so die direkt am Meteoriten irgendwie so dran, so. aber das fand ich irgendwie sehr toll, vor allen Dingen, was großartig fand ich auch diese eine Szene mit diesem Typen, der mit seinem Hund irgendwie unterwegs ist.
Ja, der dann da diesem, Base-Hund, ne?
Echt?
Ja.
Ah, krass. Der dann da irgendwie in diesem, weil es muss ja auch in jedem Michael Bay-Film irgendwie ein Hund vorkommen.
Und auch immer seine Hunde.
War Boomer sein Hund in Independence Day?
Aber Independence Day ist kein Michael
Bay. Oh, stimmt, hab ich gerade Roland Emmerich, wie konnte ich nur? Peinlich.
Ja, aber Roland Emmerich hat auch immer irgendwie Hunde.
Ja, das war Boomer, das war das Beste, wo er einfach so krass ist, dass er diese eine Explosion überlebt.
Ja.
Boomer!
Genau. Ja, und hier finde ich es halt auch krass, weil dieser Hund überlebt halt auch, so du denkst, okay, eigentlich sind die tot und dann hängen die da irgendwie gemeinsam an der Leine in so einem riesen Loch, aber gehen nachher gemütlich einfach nach Hause. Aber da, finde ich, fängt der Film dann halt auch wirklich an zu zeigen, okay, das ist dann doch Michael Bay, weil vorher tatsächlich so diese ganze, ja, fast schon dieses menschliche Drama da irgendwie so, was ja dann anfängt auf der Ölbohrinsel, wenn Harry mitkriegt, dass seine Tochter mit AJ, einem sehr, sehr jungen Ben Affleck irgendwie zusammen ist, so, wurde dir auch gedacht, dass so, boah, ich habe jetzt nicht gerade den Typen 15 Minuten dabei zugeguckt, wie sie sich darüber streiten, dass vor allen Dingen, wenn Bruce Willis die auch Shotgun noch anfängt, rausholt. Die Shotgun rauszuholen.
Geil. Aber da muss ich auch sagen, Ben Affleck hat sich ja mittlerweile echt gemausert. Aber er war damals kein guter Schauspieler.
Nein, war er einfach nicht.
Es war ja damals generell, ich glaube, es gibt so einen saugeilen Family Guy Gag. Da wurde sich darüber lustig gemacht, dass Ben Affleck eventuell im Gesamten talentlos ist. Einfach nur, weil er früher auch so ein schlechter Schauspieler war. Und da sagt man, wir zeigen euch nun, wie das Skript entstanden ist zu Good Will Hunting. Und da siehst du so Matt Damon, wie er alles abtippt. Und Ben Affleck sitzt auf der Couch und sagt, hey, kannst du meinen Namen auch mit runterschreiben? und mittlerweile ist er ein echt etablierter, starker Regisseur, auch mit Argo und The Town und hast du dich gesehen?
Auch ein echt guter Schauspieler.
Ja, voll. Er hat sich voll gemausert. Ich mochte ihn auch total gerne als Bruce Wayne Batman. Ja. Aber hier, Ich finde
dass er auch kein Charisma hat.
Nee, er sieht aus wie eine Ken-Puppe.
Ja.
Er guckt den ganzen Film wie eine Ken-Puppe. Ja. Wenn er später weint, sieht das aus, als wenn man die Ken-Puppe nass gespritzt hätte. Und er hat auch nicht wirklich gute Chemie mit irgendjemandem im Film. Nein. Was krass ist, weil der Rest des Cast, die haben eine saugeile Chemie und deren Banter funktioniert super. Aber er ist so ein Störfaktor im Film am Anfang. Also er
ist aber auch den ganzen Film über irgendwie, kommt er nicht aus dieser Rolle raus. So. Also er wirkt wirklich, wie du schon meintest, wie so ein Fremdkörper. Und
deswegen hätte er abdrücken müssen am Anfang und ihn treffen sollen.
Ja, eigentlich schon. Und auch seine Chemie mit Liv Tyler. Ist nicht so, da. Das, das ist halt, ich meine, deswegen finde ich es lustig, dass genau die beiden tatsächlich auch für eine Goldene Himbeere damals nominiert waren als schlechtestes Filmpärchen, so, weil.
Zu Recht.
Und vor allen Dingen das
mit den Keksen.
Ja. Oh, mit diesen Afrika-Keksen. Und dazu Aerosmith.
Ja,
und,
das ist geil.
Und was ich ja noch viel schlimmer fand, und diese Szene hatte ich noch als wirklich herzzerreißend in Erinnerung. Und jetzt fand ich sie halt einfach nur so Fremdschämen ohne Ende, wenn sie da kurz bevor sie ins Raumschiff steigen, anfangen Leaving on a Jet Plane zu singen.
Das mag ich. Sorry, da bleibe ich dabei, das liebe ich.
Also so vor allen Dingen, also wenn alle anderen einsteigen, finde ich es okay. Aber wenn nur Ben Affleck mit seiner schrägen Stimme alleine da steht, dann so, ich dachte so, oh Gott, kann diesen Mann bitte mal jemand irgendwie ausschalten.
Weißt du, das ist krass, das ist so die Beziehung, um die der Film möchte, dass ich mich um sie jucke. Aber was mich jedes Mal trifft, und dabei ist es eigentlich so cheesy, es trifft mich wirklich jedes Mal, ist dieser andere Typ im Team, der ist so ein bisschen älter und der klopft an der Tür von der Schauspielerin, die April O'Neil spielt im ersten Teenage Mutant Ninja Turtles Film. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Und
ach so, wo sein Junge
ja,
kommt.
Ja, ja, ne? Ja, und du darfst hier nicht sein, wir haben darüber geredet. Und dann, ich würde nur sagen, ich mache demnächst was recht Großes. Und dann geht er und später, wenn der kleine Junge den sieht, ist das der Astronaut? Nein, das ist dein Daddy. Und ich, das ist jedes Mal schön. Es ist so cheesy, aber es ist
aber halt auch mega cheesy.
Voll. Es ist so auch cheesy, aber schön. Kind, es ist schön.
Auch dieses Kind, wenn es so am Ende so in Slow Motion zu Daddy läuft. Oh. Und ich denke, so, vorher hast du noch gedacht, das wäre irgend so ein komischer Vertreter, weil Mama dir das gesagt hat und dann auf einmal, oh, Daddy, ja.
Aber das ist April O'Neil aus dem ersten Turtles Film, will ich nur sagen.
Okay.
Ja. Nee, aber also dieser ganze Anfang mit Ben Affleck ist schon echt uff, also anstrengend ist noch untertrieben.
Wobei es ja, glaube ich, sogar ein bisschen dauert, bis man das erste Mal Bruce Willis sieht, oder? Es spielt ja erstmal viel in diesen NASA-Schaltzentralen.
Genau, Billy Bob Thornton.
Genau, ja. Der ja super ist.
Der ist immer super.
Super King ist. Und
wie er die auch die ganze Zeit verteidigt, sagt, man, diese Leute sind die Besten der Besten, wir müssen auf sie hören und so weiter. Ich so, die bohren!
Vor allem die NASA hat selber so ein Bohrteam zusammengestellt, das in 8 Monaten nicht geschafft hat, diesen Bohrer zusammenzubauen. Und dann kommt Bruce Willis, reißt ein Kabel raus und sagt, so funktioniert das.
Ja, genau. Ja, also Bruce Willis spielt halt so eine coole Socke in dem Film. Komplett drüber, komplett Stereotyp, aber so geil. Er hat auch noch so, hat so viele starke Momente, auch wenn er sagt, entweder mein ganzes Team oder niemand.
Boah, aber was ich dann wieder so ein bisschen komisch fand, aber ich meine, also es war eine coole Szene so, aber irgendwie war sie so ein bisschen entgegen dem, was wir sonst von ihm so gesehen haben, wenn er dann tatsächlich mit den ganzen, nachdem er dem ganzen Team erklärt hat, warum sie hier sind. Mhm. Und er dann mit diesen ganzen Zetteln und den ganzen Forderungen
das ist so geil.
Zu Billy Bob Thornton geht. Und, also, und wir wollen wissen, wer hat Kennedy wirklich umgebracht? und können Sie uns dies sagen und das sagen?
Area 51.
Und genau, und alle stehen irgendwie oben und er ist auch so, also und Steuerfreiheit für immer, für alle. Das ist irgendwie, das fand ich, das ist so, glaube ich, so mittlerweile so eine meiner Lieblingsszenen aus diesem Film, auch wenn sie so ein bisschen sehr surreal wirkt, aber die macht echt Spaß.
Der Film ist generell saulustig. Also, auch wenn sie da evaluiert werden und psychologische Gutachten. Es gibt eine Szene, wo Michael Clark Duncan anfängt zu weinen.
Ja.
Ist auch einfach nur lustig. So.
Wobei ich mich auch gefragt habe, Michael Clark Duncan, sorry, der hätte nie in irgendeine Raumkapsel gepasst, nein, jemals überhaupt.
So. Weißt du, dass er gar nicht so groß war? Der war nur sehr breit?
Ja, ja, gut, aber das reicht ja aus, weil
extrem breit.
Ja.
Unfassbar.
Und ja, genau, so dieses ganze Ausstellen, Pascal hat vorhin richtig gesagt, bevor wir die Aufnahmen gestartet haben, Suicide Squad eigentlich so ein bisschen, ne? So.
Ja.
Suicide Squad, wenn es gut wäre, hast du gesagt.
Ja, war jetzt ein bisschen überspitzt.
Nee, hast ja recht.
Aber
Rick Flag fehlt. Ne?
Rick Flag fehlt,
ja. Ja, und Katana.
Ja, der hat uns sagen sollen, das ist der und der, das kennt die. Aber auch eine sehr untypische Rolle, kleine Rolle eigentlich, Owen Wilson einfach nur als der Cowboy-Typ.
Ja gut, aber eigentlich gar nicht so untypisch, weil Owen Wilson als der Cowboy-Typ irgendwie so, ne? Das ist so.
Und dann auch direkt tot eigentlich.
Ja, wie häufig sagt er, ich glaube, er sagt trotzdem im Film einmal, wow.
Ja, das auf jeden Fall.
Er muss es sagen, sein Vertrag verlangt es.
Natürlich.
Er hat es nicht bei Loki gesagt, ich bin bis heute enttäuscht. Wow.
Ja, stimmt, ja.
Dabei hätte es sich dort so gelohnt.
Wenigstens zum Ende irgendwie.
Er muss es einmal sagen, wenn Owen Wilson in dieser Serie nicht einmal wow sagt. Kennt ihr das Video mit den Lichtschwertkampf, ja. wo das Bzz, Bzz Geräusch ersetzt wurde durch Owen Wilson macht wow?
Wow.
Großartig. Dafür wurde das Internet gemacht.
ja, und dann kommen wir von diesem großartigen Anfang zu dem, was ich halt wirklich... Also wir kommen erstmal noch zu diesen ganzen Trainingssequenzen. Mm. Weil da muss ich ja tatsächlich sagen, okay, ich meine, am Ende des Films kommt ja irgendwie auch nochmal diese Feststellung, ja, die NASA steht nicht hinter dem, was wir hier tun und machen und hat ja auch mehrfach betont, ja, das, was wir hier erzählen, ist alles ziemlicher Humbug. Wie gesagt, wenn ihr den Realismus haben wollt, dann guckt euch Deep Impact an und langweilt euch da. Mhm. Hier ist ein Michael Bay-Film. Aber auch da fand so diese ganze, das war ja dann auch so eine riesengroße Trainingsmontage und wir entwickeln diese komischen Asteroiden-Bagger da irgendwie um und sowas alles und werden unter Wasser gesetzt und so. Da finde ich, kommen dann auch wieder so diese ganzen Spezialitäten durch, die eigentlich durch die ganzen Schauspieler gegeben sind. So, ne? So dieses Band da unter denen, so da ist der Film halt dann auch wirklich komisch und unterhaltsam.
Ja, weil er ja auch irgendwie durch die ganze Dynamik zwischen den Schauspielern auch gut als Ensemblefilm funktioniert.
Voll, ne? Absolut,
und halt auch richtig Bock einfach macht. Also der macht halt einfach super Spaß. Klingt jetzt so simpel, aber die ersten 60, 70 Minuten ist der halt einfach ein geiler Partyfilm.
Ja, auch die Szene, wo hier Steve Buscemi die Nacht, bevor es losgeht, wo er in den Stripclub geht mit den ganzen Leuten und dann auch noch verhaftet wird. Ich bin ein Astronaut, wir arbeiten für die NASA.
Und die super. Anderen halt auch. Ja, wir sind auch Astronauten, wir arbeiten für die NASA. Großartig. Ja, und was Pascal richtig sagt, so, ne, das Ding ist halt wirklich so ein Ensemblefilm. Mhm. So. Also es sticht, klar, Bruce Willis ist irgendwo so ein bisschen so die Hauptfigur, aber du lernst alle anderen irgendwie auch so gleichwertig gut kennen und auch zu schätzen und weißt du so ein bisschen, okay, der ist dafür da, dann haben wir ja noch den Dicken, der die ganze Zeit irgendwie immer so, und der sich ja noch zum Anfang dieses Mama-Tattoo machen lässt, während Mama daneben steht und sich freut, dass sie so ein Mama-Tattoo kriegt und sowas.
Ist das eigentlich der gleiche Schauspieler, der in Jurassic Park von dem Dino angespuckt wird?
Ja. Nein. Das ist nicht Newman aus Seinfeld.
Okay.
Aber wie gesagt, das mag ich in diesem Film so sehr, dass so, wenn es dann irgendwann wirklich losgeht, kennen wir all diese Figuren und weiß halt wirklich gut, was da Sache ist. Und dann kommt dieser erste Moment, wo du dir schon denkst, so, okay, also es gibt dieser Film kippt für mich, finde ich, also jetzt, nachdem ich nochmal geguckt habe, ab diesem Zeitpunkt, wo sie in diese Raumkapsel steigen.
Aber der
und dann,
Moment
und dann,
davor
und dann,
sogar.
Ja, und, da, und dann kommen wir ja erstmal noch, bevor wir zum Asteroiden fliegen, müssen wir ja noch den einzigen russischen Kosmonauten, der da auf der Raumstation ist, noch besuchen, weil eine große Raumstation, da ist halt nur ein einziger mit dabei, weil mehr geht ja nicht. Und klasse Performance von
William Fichtner?
Ja, genau. Und aber auch wieder so over the top und ich ja auch immer die ganze
Zeit. Aber der Kosmonaut ist Peters.
Achso, ja, stimmt. Ja, genau.
Der William Fichtner ist der andere, der mit den
der eine Knarre mit ins Weltall nimmt.
Genau.
Clever.
Ja. Ja, falls der Asteroid aufmuckt.
Ja, stimmt. Man drauf
ballern. Aber so dieser Russe im All ist halt auch wieder so jedes Klischee, was man nur haben kann. So, die Maschine funktioniert nicht. Ja, wir prügeln einfach stundenlang irgendwie drauf und dann geht das schon.
Das funktioniert aber auch, diese Taktik.
Ja, ich weiß. Funktioniert leider halt auch wirklich häufig. Aber so auch diese Raumstation, und so, wenn man sich da mal so die Größen anschaut, hat irgendwie gefühlt so vorne und hinten nicht so wirklich Sinn gemacht, aber dann geht natürlich auch da alles in die Luft und da dachte ich schon, okay, gut, so, also Physik und sowas alles packen wir jetzt schon mal weg, weil wozu auch, und dann landen wir auf dem Asteroiden.
Und da verliert ja Steve Buscemi seinen Verstand und William Fichtner sagt, er hat Space Dementia. Wie geil ist das? Aber wir haben ausgelassen, dieser geile Slow-Mo-Walk mit dem geilen Armageddon-Soundtrack.
Das ist der Money-Shot für den Trailer.
Und die Musik. Wie geil ist das mit der E-Gitarre? Oh mein Gott, ich hatte das früher auf meiner Workout-Playlist.
Ich hatte früher den kompletten Soundtrack zu Hause.
Wirklich?
Also wirklich mit den, ja, weil selbst gute Bon Jovi hat ja einen Track irgendwie mit dazu, der kommt relativ früh am Anfang des Films und ich sehe den Soundtrack damals und ich war damals tatsächlich auch so noch so ein kleiner Fan von Aerosmith. Auch wenn ich die alten Sachen früher noch mehr mochte als das, was sie jetzt dann auch so ein bisschen hier mitgemacht haben, weil diesen Song, der lief ja, den haben sie ja dann auch kaputt gespielt. Der lief ja dann auch genau wie hier My Heart Will Go On tausendfach jede Stunde dreimal irgendwie im Radio oder so, konntest das Ding einfach irgendwann nicht mehr hören.
Ich liebe ihn immer noch und ich bleib dabei, ist einer der besten Rock-Liebesballaden ever. Ever.
Ja, gut, war ja zumindest auch sogar Oscar nominiert. Hat dann, glaube ich, nur gegen irgendeinen, Disney-Animationssong verloren oder irgendwie so. Ich hatte es vorhin nochmal irgendwie geguckt, so Prince of Egypt oder irgendwie sowas.
Ja, das war ja da, Mariah Carey mit Whitney Houston dagegen.
Dagegen kann selbst sein kreischender. Keine Ahnung, dass du den Song sogar noch
kennst. Ja, klar.
Ich habe diesen Film nicht mal gesehen.
Der war gut.
Echt?
Okay. Der ist richtig gut.
Genau, nach dem kommt dann der Russe und dann sind wir auf dem Asteroiden. Und ich hatte wirklich so gedacht, so okay, jetzt ist der Film gleich vorbei. Und dann drücke ich irgendwie kurz auf Pause, weil ich mir noch was zu trinken holen wollte und sehe, geht jetzt doch irgendwie eine Stunde, 20 Minuten, Stunde, 30 Minuten.
Aber das Design von dem Asteroiden ist total geil.
Super,
das könnte auch so ein Alien-Planet
wollte
sein.
Wollte ich gerade sagen, das erinnert mich jedes Mal an Alien 2.
Ja,
weil also wenn sie dort diese Game Over, Man, Game Over, diese Sequenz erinnert mich jedes Mal an Armageddon.
Ja, also das gebe ich euch. Also das Design von dem Ding ist sehr, sehr cool. Aber alles, was darauf dann passiert, also die Tatsache, dass AJ schon, weil das eine Shuttle wird ja dann zerstört, aber AJ und ein paar von seinen Leuten können sich ja noch in diesem Bagger da irgendwie retten und haben aber, und das fand ich, sie haben halt überhaupt keine Koordinaten, wo sie irgendwie hinfahren können, fahren halt durch die Gegend, machen dann noch so ein super krassen, super Jump, weil ihnen ja auf einmal auch noch einfällt, so, oh ja, wir haben ja hier weniger Gravitation. Das heißt, wir können quasi auch fliegen und so. Also, wow. Also da hat sich Michael Bay dann wirklich gesagt, okay, scheiß drauf, jetzt mache ich einfach irgendwie.
Das macht er eh häufig.
Jetzt mache ich einfach irgendwie Weltraum-Scheiß.
Aber das erwarten
wir ja auch, oder? Ja, aber in diesem Fall fand ich, war es einfach ein bisschen zu viel so, weil am Ende des Tages geht's dann zum Schluss nur noch darum, wir müssen ein Loch bohren und da eine Bombe reinpacken.
Aber ich bleib dabei, ich nehme diesen Film jeden Tag lieber als diese verkackten Transformers-Filme.
Absolut, aber das haben wir ja auch schon etabliert, weil hier tatsächlich mal ein bisschen Charakterentwicklung dabei ist und zumindest irgendwie so ein bisschen das,
Charakterentwicklung.
Ja, klar.
Obwohl ich ein Herz für den ersten Transformers habe.
Ich
dachte halt nicht, dass die 20.000 Mal den gleichen Film machen, nur noch länger und noch beschissener. Ja, aber
den ersten mag ich auch.
Den ersten mag ich irgendwie.
Ich bleib immer irgendwie noch beim dritten hängen. So, der hatte für mich
die Endschlacht.
Der hatte für mich einfach die beste Action. So. Ja. Aber ansonsten kann ich mit den Dingern auch wirklich nicht viel.
Der erste hatte den meisten Charme noch.
Ja.
Okay. Der dritte hat die krasseste Action.
Ja. Und Bumblebee hat alle getoppt. Der war auch wirklich gut.
Ja, nur hat den Hardcore-Transformers-Fans halt überhaupt nicht gefallen.
Was mich wundert, weil die Eröffnungsszene auf Cybertron war 1:1 die Trickserie. Und ich, das ist die beste.
Ja, gut, aber ich glaube, das sind halt die ersten 10 Minuten. Und danach hast du halt wirklich einen anderen Film. Und wenn du halt die Transformers-Filme durchweg guckst, dann ist Bumblebee halt einfach nicht so dein Film.
Stimmt.
Ne? Weil das ist ja dann im wirklich, die Iron Giant, nur jetzt mit einem Autoroboter irgendwie so, ne? Aber wie hat euch denn sonst so die Asteroiden-Action gefallen?
Da hört's auch ein bisschen auf, spaßig zu sein, weil es sich, wie gesagt, mega lange zieht. Ich weiß, es ist dann auch das, wo wir Charaktere anfangen umzubringen. Also, angefangen, glaube ich, mit Owen Wilson. Ich glaube, er stirbt als Erster, wenn ich mich irre. Und zum Schluss gibt's halt noch mal diesen kleinen emotionalen Moment, wo Ben Affleck wieder nicht schauspielen kann.
Aber
generell zieht sich das wahnsinnig lange. Wir haben es auch irgendwann verstanden, dass der Typ der russischste Russe ist, der je gerusst hat. Und wir haben es auch irgendwann verstanden, dass da alles schiefläuft, was schief gehen kann. Aber nichtsdestotrotz, dieser letzte Heldenmoment von Bruce Willis dann zum Schluss.
Ja, das ist geil.
Der ist geil, aber bis dazu, der Weg dahin zieht sich, gebe ich dir vollkommen recht. Die erste Hälfte des Films ist definitiv besser als die zweite.
Ja, und weil es sich halt auch visuell schnell abnutzt. Ne? Man kriegt da keine neuen Impulse mehr, keine neuen Reize. Es ist halt immer noch dieser steinige, düstere Klumpen, der da durchs All fliegt und die müssen halt das Loch bohren und kriegen es nicht hin und dann streiten die sich da rum und dann wollen sie wieder bohren und dann kommen sie nicht richtig tief rein und Es nimmt kein Ende. Allerdings.
Das hast du jetzt nicht im Podcast gesagt. Ja,
hast du das im Podcast gesagt?
Was ich aber mir dachte bei der Verabschiedungsszene zwischen Bruce Willis und seiner Tochter, das hat sich doch bestimmt auch Christopher Nolan angeguckt, oder? Und dann für Interstellar nochmal genauso genutzt.
Hey, ah. Nichts gegen Interstellar.
Genau. Ich bleib dabei. In Interstellar hasst Matthew McConaugheys Charakter seinen Sohn.
Ja, ja, sein Sohn, Sohn ja.
Sein Sohn ist ihm so scheißegal. Er will nur seine Tochter. So.
Ja. Ja, ja.
Deswegen, ja. Ich mag tatsächlich diesen kurzen, wilden Schnitt, wo Bruce Willis eigentlich nackt dasteht oder so weiter. So kurz bevor er stirbt, flasht sein ganzes Leben nochmal vor ihm weg und er ist ohne Anzug. Ja. Man sieht, dass er auch oberkörperfrei ist und keine Ahnung, er steht wahrscheinlich schon an den Toren des Himmels, bevor es dann in die Luft geht. Ich finde das jedes Mal so stilistisch geil.
Was ich auch so absurd finde, dass wir innerhalb dieser ganzen Sequenz auf dem Asteroiden gleich zwei Sequenzen haben, so eine Countdown-Sequenzen. Wir haben ja zum einen, dass die auf der Erde dann ja auf einmal sagen so, okay, shit, die schaffen das nicht rechtzeitig. Wir zünden jetzt einfach von hier aus die Bombe. Und dann haben wir so diese dümmste, wir müssen eine Bombe entschärfen Szene überhaupt. Oh, rotes Kabel, blaues Kabel. Ich schneide das rote. Und so zwei Sekunden, ah nee, doch das Blaue so. Und die gleiche Sequenz haben wir dann nochmal, indem wir nochmal hinauszögern, wenn Bruce Willis ja auf dem Asteroiden zurückbleiben muss, weil er die Bombe manuell zünden, dass er dann auch noch Ewigkeiten war. Vor allem, da habe ich mich auch gefragt, okay, er weiß, weil man sagt ja dann uns auch im Film immer wieder so, es gibt diese eine Grenze, so wenn der Asteroid die überschreitet, dann bringt auch die Explosion nichts mehr, weil dann ist es zu dicht an der Erde dran. Warum weiß Bruce Willis, wann genau diese Grenze jetzt erreicht ist? So, da ist halt für kurze Zeit so mein logisches Denken wieder dazu gekommen und sich gesagt so, warum zur Hölle wartet er jetzt noch so lange? Warum muss er jetzt noch eine tolle Flashback-Sequenz bekommen, wo nochmal sein ganzes Leben vor seinem Auge abläuft und sowas alles, anstatt dass er einfach diesen fucking Knopf drückt?
Weil es badass ist.
Aber es ist halt echt so zweimal quasi die gleiche Sequenz mit irgendeinem krassen Countdown und so.
Aber hier gebe ich zum Beispiel wieder ein paar Props raus an Liv Tyler. Ich kaufe das voll ab, wenn sie da ihrem Papa Goodbye sagt. Und da ist sie nicht schlecht. Sie hat halt nur keine Chemie mit Ben Affleck.
Naja, aber das ist in diesem Film auch das einzige Mal, dass Liv Tyler irgendwie was zu tun bekommt.
Ja, ja, klar, klar.
Weil ansonsten darf sie ihren schönen Schmollmund in die Kamera halten und ein bisschen verliebt irgendwie durch die Gegend laufen. Aber ansonsten fand ich sie echt so langweilig.
Ich weiß, aber da tut es mir dann schon irgendwo weh. Und da juck ich mich um die Vater-Tochter-Beziehung.
Ja, aber das liegt aber auch daran, das ist mehr Props an Bruce Willis als an sie. So.
Stellt euch mal vor, die hätten sich dazu entschieden, Ben Affleck zu killen und er hätte das Abschiedsgespräch führen müssen.
Also, ich glaube, ich gehe gleich kaputt. Gibst du mir noch einen Kuss auf den Bildschirm?
Ja, das wäre witzig gewesen. Aber das wäre ein tolleres Happy End, weil ich wollte Bruce Willis nicht verlieren. Und Ben Affleck wollte ich schon irgendwo verlieren.
Ja, aber es musste halt genau so kommen. Also passieren. Weil es ja dann auch nochmal diesen Weg zeigt, so am Anfang jagt er Ben Affleck halt mit der Schrotflinte und jetzt sagt er, okay, komm Meuterung. Hier.
Ja,
genau, kümmere dich um meine Tochter, ich glaube an dich.
Du bist wie ein Sohn für mich. Genau. Aber ohne Witz, da spielt sich Bruce Willis den Arsch ab. Da siehst du es wirklich in dem Raumanzug, wo siehst du trotzdem die Tränen in seinen Augen und so weiter und so fort. Dann schneidest du auf Ben Affleck, geh weg von ihm, zeig mir wieder Bruce Willis.
Das ist traurig.
Ich liebe dich.
Ich mag dich auch, Harry.
Ja, genau.
Harry, du bist so toll.
So, ja, irgendwie. Ben Affleck hat sich gut entwickelt. Deswegen.
Ich wollte gerade sagen,
er hat sich echt
wenn man sich jetzt so, wo ich ihn zuletzt wirklich grandios fand, und ich bin jetzt kein krasser Fan des Films, ist The Last Duel.
Ja.
Da ist Ben Affleck einfach nur der Shit.
Ja.
Also da spielt er halt so einen arroganten, selbstverliebten Fürsten, der halt irgendwie einfach
nur am Rammeln ist.
Der einfach nur am Orgien feiern ist und irgendwie am Fressen und Saufen und keine Ahnung was. Super.
Schön blondiert auch.
Ja, genau.
Ich fand ihn auch super in Argo.
Ja.
Ja, gut, in seinen eigenen Filmen, auch hier Gun Baby Gun zum Beispiel.
Da hat er aber nicht mitgespielt, sein Bruder.
Ah ja, stimmt, shit.
Aber in The Town.
Ja, da ist er.
Genau, mit Jeremy Renner auch.
Ja.
Ich habe den anderen nicht gesehen, diesen Gangsterfilm, den er da gemacht hat.
Ja, der ist ein bisschen lame.
Ja, das hatte ich auch
gesehen. Irgendwas mit Night. By Night.
Ja, irgendwie
so.
Sie beim
Life by Night.
Ja, irgendwie.
Einigen wir uns das Wort mit Night.
Irgendwas mit Night.
Irgendwas mit Gangstern halt.
Die machen da so Peng-Peng.
Aber ja, ist schon faszinierend so, wenn man so immer noch, vor allen Dingen ein Jahr zuvor war ja dann auch noch irgendwie so ein bisschen mit Good Will Hunting so groß im Gespräch. Dann jetzt,
wobei ich ihn da auch mag.
Wirklich? Ja, ja. Ich mag ihn im Film auch nicht.
Nee, der mag ich ihn.
Also ich nicht.
Er ist ja auch so ein Dümmerchen. Doch,
aber,
da
ja irgendwie. Eben, aber ich finde, also in Good Will Hunting passt er so wie er spielt. Ja. Irgendwie
und er hat diese grandiose Szene, wenn er zu Matt Damon sagt, ich sehe dich hier noch nächstes Jahr beim Steine kloppen. Dann hau ich dir aufs Maul.
Die einzige frühe Performance, die ich von Ben Affleck wirklich cool finde, ist Dogma.
Auch cool.
Ja, stimmt.
Also da als, ich weiß nicht, war er Gabriel?
Nee, ist Loki und Bartleby.
Loki und Bartleby. Ja. Ja. Die beiden sind super.
Und wo auch eine geile Comedy-Performance hat, ist auch von Kevin Smith, ist Mallrats.
Ja, den habe ich nicht gesehen. Ich habe Clerks 2, Dogma und Jay and Silent Bob Strike Back gesehen.
Da spielt da so ein Yuppie, der in einem Einkaufszentrum ausrastet. Das macht sehr viel Spaß.
Ja. So, was geben wir denn? Was würdet ihr denn jetzt so Armageddon geben? Yves, du als Gast darfst mal anfangen und kleines Fazit.
Es ist ja immer die Sternewertung bis zu 5. Und genau, deswegen sage ich so zwischen 2,5 und 3 von 5. Drei. Okay. Ich gebe 3 von 5, weil die erste Hälfte so viel Spaß macht. Mhm. Danach nimmt es halt schon ab. Aber 3 sind absolut fair. 3 von 5. Ja.
Schließe ich mich an. Ich würde auch 3 von 5 geben.
Ja, schließe mich auch an. Also das
Trendsetter.
Ist, ja, genau. Nee, also 2,5 wäre vielleicht ein bisschen zu wenig, einfach, ja. Weil
dafür ist die erste Hälfte zu gut.
Ja.
Und Bruce Willis ist zu gut und das Team ist zu gut.
Ja, ja.
Und der Kitsch ist zu gut und der Soundtrack ist zu gut.
Ja, das stimmt schon.
Hast du nicht gesungen?
Don't wanna close my eyes. Don't wanna fall asleep.
Okay, aus. Schneide ich nachher raus. Nein, hier wird nichts rausgeschnitten. Ja, und damit sind wir durch. Ein weiterer toller Michael Bay-Film, ein weiterer toller 90er-Jahre-Actionfilm.
Was ist der nächste?
Ich wollte gerade fragen, was wäre denn so der nächste Film, über den man eigentlich mal so groß... Ich hätte immer Bock, tatsächlich, wir haben noch gar nicht so viel... Wir haben jetzt in letzter Zeit irgendwie wahnsinnig viel Nick Cage gemacht.
Aber der nächste wäre nur noch 60 Sekunden.
Ja. Das ist auch geil.
Na, aber ich hätte mal Bock, dass wir wieder mal ein bisschen was zu Arnie machen.
Oh, aus den 90ern? Dann müsste es ja Erasers sein.
Last Action Hero?
Last Action Hero.
Super. Der ist großartig.
90er Terminator 3, das war schon...
Der war schon 2000.
Der war 2003 oder so, ne? Ja. Nee, mal überlegen. Wir können Junior...
Ja, oder Twins.
Twins ist noch 80er.
Aber ich liebe Twins.
Ah, stimmt, ja.
Twins ist echt wahnsinnig.
My name is Julius, I'm your twin brother. Super.
Oder wir müssen irgendwann mal, ich finde, wir sollten irgendwann mal über Rambo sprechen, so im Allgemeinen.
Die komplette Reihe.
Weil, ich weiß nicht, also ich kann diese Rambo-Reihe, ich finde es nach wie vor krass,
wo sie angefangen hat und wo sie
dann am Ende einfach hingekommen ist. Ja. Und
aber die Sequels sind trotzdem geil. Also der erste ist ein wirklich guter Film. Ein wirklich guter Film. Ja. Und der verdient halt auch den ganzen Lob und der hat auch wirklich was zu sagen und der ist auch ein Drama. Aber die anderen sind unfassbar spaßige Actionfilme. Klar, wenn du sie auch nur irgendwie in Kontext setzt von dem ersten Teil und was der ist, Dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, oh, was für ein Rotz. Mhm. Aber einfach nur als Haut-drauf-Action-Filme sind die mega spaßig. Weißt du, was wir noch nie besprochen haben?
Na?
Die Beverly Hills Cop-Reihe, die ich mag.
Stimmt, ja, die müsste ich...
Da wäre ich auch sehr gerne dabei, weil die würde ich gerne mal wieder sehen.
Ich müsste sie auch mal...
Ich habe sie alle drei zu Hause gegeben.
Ja, musst du mal machen, weil...
Der dritte ist nicht so.
Es ist halt wirklich... Ich glaube, ich habe dieses letzte Mal irgendwie als kleiner Junge gesehen.
Oh, wow. Das
ist ewig
auswendig.
Und vor allen Dingen, und da komme ich wieder zu meinem Rant zu Amazon Prime, weil die haben, glaube ich, irgendwie 1 und 2 irgendwie im Programm, aber halt wieder nur auf Deutsch. So, ich mir jetzt, gut, wahrscheinlich könnte ich sie mir auch auf Deutsch noch angucken, weil ich einfach mit der deutschen Synchro aufgewachsen bin.
Ja, ich sehe das auch immer so, wenn man irgendwie mit diesen Filmen aufgewachsen ist und sie dann irgendwie Jahre später dann im Originalton guckt, irgendwie ist das manchmal seltsam.
Das ist so, das ging mir damals das erste Mal tatsächlich so mit Star Wars. Also, weil ich habe die ganze Originaltrilogie halt früher immer nur auf deutschem Fernsehen geguckt und als ich dann so an dem Punkt angekommen war, wo ich dann so, oh, jetzt gucke ich OV, habe ich dann halt das erste Mal irgendwie die auf Englisch geguckt und war irgendwie schon nochmal anders so.
Aber auf Deutsch ist es sau lustig, weil wenn du den ersten Film guckst, der Trilogie, da wird über den Imperator noch gesprochen als der Kaiser. Ja, und dann im zweiten Teil ist es ein Imperator. Als ich die auf Deutsch damals geguckt habe, habe ich mich gefragt, aber steht der Kaiser über dem Imperator?
Ja, und wo mich diese Frage auch noch beschäftigen wird, ich habe mir zu Weihnachten diese große Disney Blu-ray Box gekauft, wo wirklich 56 Disney, also von Anfang.
Oh, die musst du mal vorgucken.
Von Anfang. Naja, aber da, hier kommen wir halt zum, also im Augenblick, ich, wie gesagt, gucke jede Woche einen Disney-Film und gucke die auch alle im OV. Aber ich komme jetzt langsam an diesen Punkt, wo jetzt halt sowas kommt wie Dschungelbuch, wie Aladdin, Die Schöne und das Biest. Das sind halt Filme, da bin ich groß geworden. Die hatte ich noch als auf Kassette und hab die Songs und so. Und da frage ich mich jetzt schon die ganze Zeit, fuck, gucke ich sie jetzt auf Deutsch, einfach weil ich dann auch bei den Songs ordentlich mitgehen kann? Oder gucke ich sie mir das erste Mal in OV an, aber kann dann bei den Songs halt nicht so geil abgehen.
Also gerade Aladdin, du musst dir Robin Williams geben.
Ja, aber ich liebe halt auch Aladdin in der deutschen Synchro, weil ist schon eine spannende Sache.
Ja, und ich glaube, dass das bei mir auch so sein wird bei Beverly Hills Cop. Ich meine, die Originalstimme von Eddie Murphy, ist klar, aber die Synchro ist halt auch einfach
hammer. Ja. Aber es gibt so einen lustigen.
Oh, kommt jetzt schon
wieder. Ja, es muss passieren. Ja, es gibt den lustigsten Synchro-Fail-Fragezeichen, aber der muss ja beabsichtigt sein, er gibt überhaupt keinen Sinn, in Beverly Hills Cop 3. Und zwar das Finale ist in diesem Wonderland Park.
Ist das auf dem Riesenrad?
Nee, das ist in der Mitte des Films. Ah. Aber zum Schluss ist da so ein Shootout, in so etwas wie so einem prähistorischen Teil dieses Parks.
Der also dann auch geflutet wird oder so, ne?
Ist so ein bisschen. Ja. Aber es sind solche Animatronics von Dinos und
das fand ich als Kind total geil.
Genau. Ja. Und da ist eine Szene, wo sich so ein animatronischer Säbelzahntiger zu Eddie Murphy dreht. Im Original erschreckt er sich einfach und sagt, und fällt hin. Und in der deutschen Version, ich weiß nicht warum, schreit er, ein Elch. Und ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung.
Einfach nur als Gag. Ich meine, die haben ja damals so in diesen ganzen deutschen Synchros viel mehr so noch Gags irgendwie mit eingearbeitet. Was wahrscheinlich denn einfach so, weil klar, warum sagt er an dieser Stelle ausgerechnet, ein Elch? So einfach,
das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Ja, aber es ist lustig und ich meine, guck den Pascal an.
Ich würde vom Stuhl fallen.
Weißt du, was auch ein super Beispiel ist für, das ist nicht mal die Synchro gewesen, aber in der deutschen Version, das ist sau lustig. Teenage Mutant Ninja Turtles, der erste Film, ja. Der galt damals als zu düster für Kids, in der OV-Fassung. Also haben sie unter anderem in Deutschland, weißt du, wie sie das fixen wollten? Sie haben die ganze Zeit lustige Geräusche mit eingebaut, wenn Leute kämpfen. Unter anderem hörst du auch manchmal und du hast keine Ahnung, wo das herkommt, aber es ist einfach im Film und du hörst so ein Gepfeife, so wenn die sich schlagen. Weil damit wollten sie es kinderfreundlicher machen. Dabei sind die Szenen trotzdem echt brachial, was es umso lustiger macht.
Ja, Critters 2 kann man ja auch noch nehmen. Im Original sprechen die nicht und im zweiten Teil haben die nur irgendwie so Redewendungen oder irgendwelche Reime. Es ist so grandios.
Ja, also ihr da draußen könnt uns ja gerne an leinwandliebertfilmstarts.de mal irgendwie schicken, über was wir als nächstes sprechen sollen, wenn wir mal wieder so eine Woche haben wie diese Woche, wo wir uns einfach auf keinen Kinofilm einigen konnten, weil nicht so viel Dolles läuft, weil Doctor Strange 2 dominiert gerade irgendwie eh noch alles und dann wird auch nicht so viel Tolles im Kino gezeigt. Schreibt uns da gerne mal, weil so eine Klassikerfolge machen uns immer sehr viel Spaß. Sie machen euch ja auch wahnsinnig viel Spaß da draußen und dürft ihr gerne mitentscheiden. Also ihr habt ja jetzt ein paar zur Auswahl. Ich weiß, dass wir ja schon in 2 Wochen haben wir ja so quasi wieder eine Klassiker-Folge, weil da startet ja dann Top Gun 2.
Da bin ich auch dabei.
Und da werden wir sicherlich auch noch mal kurz so ein bisschen über Top Gun 1 sprechen. Und da bin ich auf jeden Fall auch schon sehr gespannt. Wir sehen den Film dann jetzt auch schon, glaube ich, nächste Woche. Ich bin echt gespannt so, weil Tom Cruise und Aktionen und so aus. das, glaube ich, kann wirklich spannend werden. Vorher, ihr kriegt vor allen Dingen jetzt auch richtig so ein Pascal-Hattrick, ne?
Ja. Ist
halt, weil nächste Woche sprechen wir über den Ty West-Film X.
Ja.
Horrorfilm, der jetzt auch beim Fantasy Filmfest schon lief.
Genau.
Und auch da ist der Pascal wieder mit dabei. Dann ist er bei Top Gun 2 mit dabei. Er ist nur noch mit dabei.
Bin immer dabei. Bei ihm jetzt.
Glaubt ihr, die werden Danger Zone spielen?
Müssen sie. Ja, müssen muss sie, wenigstens. In irgendeiner Rückblende oder so muss wenigstens das mal kommen. Ja. Und, ja. Genau, damit sind wir am Ende angekommen. Wir haben einen Asteroiden zerstört. Wir haben Bruce Willis geehrt. Wir haben über alte Klassiker gesprochen. Mhm. An dieser Stelle, lieben vielen Dank, Yves. Möchtest du noch kurz ein bisschen Werbung für Nerd und Kultur machen? Worüber redet ihr denn diese Woche?
Wir reden über House of the Dragon. Also das Game of Thrones Spin-off, Prequel, das er jetzt einen ersten Trailer bekommen hat. Wir haben da auch einen
Experten. Tatsächlich schon der zweite. Also es gab schon mal irgendwie so einen etwas kürzeren Teaser.
Teaser, genau. Ja. Und jetzt haben wir da sogar einen Experten in der Sendung. Diese Woche nehmen wir das auf.
Mhm.
Und ja, ansonsten findet ihr mich natürlich auf Moviepilot YouTube.
Tschüss.
Ja. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, genau. Vielen Dank, dass du hier warst, Pascal. Auch dir vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Wir sehen uns ja jetzt dann wieder häufiger. Das finde ich sehr, sehr cool.
So ist es.
Und unser größter Dank geht natürlich raus an alle, die ihr uns Woche für Woche zuhört. Ich habe mir sagen lassen, ich soll euch bitten, auch ihr könnt uns auch gerne Filmtipps oder Filmvorschläge in die Kommentare schreiben. Ich glaube, bei Apple geht das. Und dann könnt ihr uns auch gleich irgendwie noch mitbewerten, damit wir ganz nach oben in die Charts kommen, damit wir mal hier Nerd und Kultur endlich mal einholen. Das geht ja nicht. Das geht auch nicht.
Ihr dürft die Nummer 2 sein.
Na gut. und wie gesagt, E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de, wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen habt. Und was nächste Woche kommt, wisst ihr jetzt auch schon. Wir reden erst über X, dann danach über Top Gun 2. Also gibt noch einiges zu besprechen. Und damit verabschiede ich mich. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.